SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich. Hallo. Bei der Frauenfußball-Europameisterschaft in England hat das deutsche Team das Viertelfinale erreicht mit einem 2:0 gegen Spanien. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat nach dem Spiel gesagt:
Der Plan ist aufgegangen und die Spielerinnen haben es hervorragend umgesetzt, haben aggressiv erst gepresst, haben schnell das 1:0 gemacht, hat uns natürlich Sicherheit gegeben, die Karten gespielt. Dann wollten wir Standards rausholen, um wirklich da auch ein Tor zu erzielen. Auch das ist gelungen. Und dann haben wir trotzdem eine Phase gehabt, wo wir es nicht ganz so gut gemacht haben, aber haben alles hinten wegverteidigt.
Das deutsche Team musste ohne Bayern-Stürmerin Lea Schüller auskommen, denn sie ist mit Corona infiziert. Stattdessen hat Alexandra Popp als Kapitänin gespielt und die hat sich nach dem Sieg demonstrativ das Trikot von Lea Schüller übergezogen.
Lea hat, glaube ich, am meisten zu kämpfen, muss man ganz ehrlich sagen, und sie fehlt uns, das ist auch klar. Deswegen war es für uns als Team auch wichtig, für sie da auch ein Zeichen zu setzen, und ich glaube, das zeichnet gerade die Mannschaft auch aus, dass wir brutal eins sind in dem Fall und wir hoffen, dass Lea schnell wieder da.
Als Donald Trump als US-Präsident abgewählt worden ist, hat er bewusst Gewalt durch seine Anhänger in Kauf genommen, um im Amt zu bleiben. Zu diesem Schluss kommt der Ausschuss des US-Parlaments, der den Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 untersucht. Einer der Belege ist der Entwurf eines Tweets aus dem Weißen Haus, in dem zum Marsch auf das Kapitol aufgerufen wird. Steffen Wurzel.
Allerdings habe der das nicht hören wollen. Trump habe sich stattdessen ganz auf den 6. Januar 2021 konzentriert, auf die zeremonielle Sitzung der beiden US-Parlamentskammern, also bei der Joe Bidens Wahlsieg offiziell bestätigt wurde. Trump habe das gezielt verhindern wollen. Deswegen habe er unter anderem per Twitter seine Anhänger aufgerufen, an diesem Tag nach Washington zu kommen und zum Kapitol zu marschieren. Darunter offen gewalttätige, rechtsradikale und rassistische Gruppen wie die Oath Keepers und die Proud Boys.
Twitter will Multimilliardär Musk zwingen, den US-Kurznachrichtendienst wie vereinbart zu kaufen. Das Unternehmen hat Klage bei einem Gericht in Delaware eingereicht. Musk war von der 44 Milliarden Dollar Übernahme am Freitag zurückgetreten und es wirkt ein bisschen bizarr. So ziemlich der einzige Twitter-Account, auf dem heute früh nicht über die Klage gegen Musk getwittert wird, ist der von Twitter selbst. Thorsten Teichmann berichtet aus Washington.
In der Klage erhebt Twitter den Vorwurf, Elon Musk weigere sich, seinen Verpflichtungen nachzukommen, da der Deal nicht länger seinen persönlichen Interessen diene. Unterzeichnet wurde der Vertrag im vergangenen April. Musk hatte sich verpflichtet, 44 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Seitdem versucht der Unternehmer, die Abmachung nachzuverhandeln oder aufzukündigen. Vergangenen Freitag hieß es in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC, Musk sei nicht länger an die Verträge gebunden. Twitter habe nicht genügend Daten für eine ausreichende Bewertung vorgelegt. Es gebe außerdem mehr Spambots bei der Zahl der User als von Twitter ausgewiesen. Die Anwälte des Online-Unternehmens schreiben in ihrer Beschwerde, Musk habe ein großzügiges Angebot vorgelegt und glaube jetzt offenbar, dass es ihm freisteht, seine Meinung zu ändern, das Unternehmen zu ruinieren, den Aktienwert zu zerstören und dann weiterziehen zu können.
Wenn wegen der Ukraine-Krise und wegen des Kriegs wirklich in Deutschland das Gas knapp wird, wer soll dann noch welches bekommen und wer nicht? Die Diskussion darüber geht weiter. SPD-Chefin Esken will, dass Privathaushalte und soziale Einrichtungen bevorzugt beliefert werden. Caro Knape.
Der Rheinischen Post hat Esken gesagt, dazu zählten auch Schulen. Nach jetzigem Stand rechnet sie damit, dass es auch bei einem kompletten Ausfall von Gaslieferungen aus Russland zu keinen Beeinträchtigungen kommen werde. Man müsse jedoch auf alles vorbereitet sein. Der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, Jan Dura, weist darauf hin, dass Kühlketten unbedingt aufrechterhalten werden müssen und nannte als Beispiele Lebensmittel und Medikamente. Die seien systemrelevant und müssten bei den Planungen der Bundesnetzagentur entsprechend berücksichtigt werden.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Hochsommerlich, anders kann man sich nennen. 27 bis 34 Grad, viel Sonne und nur wenige Wolken.
SWR aktuell. Service.
Viele freuen sich jetzt gerade auf ihren Urlaub, der in ein paar Tagen oder Wochen losgeht. Viele prüfen jetzt schon, ist der Personalausweis noch gültig, passt die Sonnenbrille noch zu Kopf und Outfit, sind die Koffer überhaupt noch flugtauglich und riecht die Sonnencreme schon ranzig oder geht's gerade noch? Und irgendwann bieten einem Reiseveranstalter und oder Fluggesellschaften eine Auslandskrankenversicherung an. Darüber habe ich mit Saidi Sulilato vom Geldratgeber Finanztipp gesprochen. Wie sinnvoll ist denn so eine Auslandskrankenversicherung? Auslandskrankenversicherung.
Das ist sehr sinnvoll, denn eine Auslandsreisekrankenversicherung gehört so mit zu den Muss-Haben-Versicherungen, fast schon zu den Pflichtversicherungen. Also ich würde die genauso in die gleiche Stufe einstellen wie eine private Haftpflichtversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung, zumal wir ja über einen geringen Preis reden, meistens pro Person unter 10 Euro. Und das liegt halt daran, dass wenn ich im Ausland krank werde, auch innerhalb der EU, können erhebliche Kosten auf mich zukommen. Auch ein medizinischer Rücktransport, zum Beispiel mit einem Flugzeug innerhalb der EU, kann mich über 10.000 Euro kosten tatsächlich. Oder es können natürlich auch ein paar hundert oder tausend Euro werden, wenn ich akut ins Krankenhaus im Ausland muss. In den USA kann das pro Tag durchaus 1.000 Dollar kosten. Aber selbst wenn ich jetzt zum Zahnarzt muss und da ein paar hundert Euro hinblättern muss, ist das halt ärgerlich und lässt sich relativ leicht vermeiden.
Ist es für die Wahl der Police entscheidend, ob ich 2 Wochen Mallorca buche oder 2 Monate Thailand?
Nein, tatsächlich nicht, denn die allermeisten Reisekrankenversicherungen gelten weltweit und in der Regel so 8 bis 10 Wochen, 70 Tage sind so da üblich. Das heißt, auch 2 Monate Thailand sind da abgedeckt. USA und Kanada sind manchmal ein Problem. Nordamerika, da gelten ein bisschen andere Preise. Da muss ich darauf achten, dass das tatsächlich abgedeckt ist. Und einen speziellen Tarif brauche ich halt nur, wenn ich wirklich lange unterwegs bin, also wirklich eine ausgedehnte Weltreise mache oder mir jetzt zum Beispiel überlege, den Winter das gasarme Deutschland zu verlassen und in den Süden zu reisen über den ganzen Winter.
Oft kriege ich ja bei Kreditkartenverträgen oder bei der Autoclub-Mitgliedschaft so eine Reisekrankenversicherung quasi obendrauf geschenkt. Reicht das aus oder sollte ich die separat abschließen?
Tatsächlich kann man sich schon mal genau anschauen, wie gut das ist. Die jeweilige Reisekrankenversicherung, die bei so einer Kreditkarte oder im Automobilclub dabei ist, hängt ein bisschen davon ab, wie dann die Leistungen genau ausgestaltet sind. Also ist zum Beispiel die USA da mitversichert oder nicht? Das wäre so ein Beispiel. Oder auch zum Beispiel, ob ein medizinischer Rücktransport nach Deutschland, ob das in den Versicherungsbedingungen als sinnvoll, also wenn der sinnvoll ist, dass er dann gezahlt wird, oder nur, wenn er absolut notwendig ist. Und das halten wir zum Beispiel für keine hinreichende Bedingung, denn ich will ja vielleicht auch eine kritische Behandlung durchaus in Deutschland machen lassen und nicht im Ausland. Also man kann auch da problemlos eine zweite Krankenversicherung abschließen. Wie gesagt, wir reden über einen Preis von unter 10 Euro meistens pro Person. Das kann man sich im Zweifelsfall, wenn man sich nicht so sicher ist, ob das eine gute Versicherung ist, die man da schon über die Kreditkarte hat, kann man sich auch noch zusätzlich leisten.
Corona bleibt ein Unsicherheitsfaktor beim Reisen. Worauf sollte ich in dieser Beziehung achten, wenn ich eine Reisekrankenversicherung schon habe oder neu abschließe?
Zunächst einmal muss überhaupt Corona mitversichert sein, denn manche Reisekrankenversicherungen schließen Epidemien oder Pandemien grundsätzlich aus, vor allen Dingen ältere Tarife. Da sollte ich also dann eventuell umsatteln und auch muss ich darauf achten, ob nicht, wenn das für die jeweilige Reiseland eine Reisewarnung aufgrund Corona zum Beispiel besteht, ob das dann versichert ist. Das ist meistens nicht ganz so leicht rauszufinden. Im Zweifelsfall rufe ich bei meinem Versicherer an oder man kann sich natürlich bei uns auf der Seite auf finanztipp.de informieren, welche Tarife tatsächlich diese Corona-Fälle alle abdecken und dann kann ich auch problemlos in Corona-Zeiten ins Ausland guten Gewissens und ohne Sorge reisen.
Saidi Sulilato vom Geldratgeber Finanztipp.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Den Hunger in der Welt zu bekämpfen ist noch schwieriger geworden, seit der Ukraine-Krieg die Lieferung von russischem und ukrainischem Getreide behindert. Wie das zu lösen sein könnte, darüber beraten Militärs aus Russland, der Ukraine und der Türkei mit den Vereinten Nationen. In Istanbul geht es heute vor allem um Schiffstransporte von Getreide aus der Ukraine. Es ist das erste vierseitige Gespräch zu dem Thema. SWR-Korrespondent Uwe Lüb.
Die Türkei habe die Gespräche heute in Istanbul gut vorbereitet, meint der Verteidigungsminister des Landes Akar. Eine Delegation seines Ministeriums sei vorab sowohl in Moskau als auch in Kiew gewesen. Nun sei es an der Zeit für ein Vierertreffen unter Beteiligung der UNO. Bisherige Versuche, Getreideexporte aus der Ukraine über den Seeweg zu ermöglichen, sind gescheitert. Bevor die Ukraine Minen vor ihren Häfen räumt, wollte sie Sicherheitsgarantien, damit Russland nicht vom Schwarzen Meer aus angreift. Russland wiederum hat unter anderem verlangt, sicherzustellen, dass die Ukraine nicht übers Meer neue Waffen bekommt. Nach einem UNO-Plan kann es nun reichen, sichere Korridore für Getreidefrachter zu markieren. Die Türkei könnte die Schiffe kontrollieren und die weitere Durchfahrt durch den Bosporus regeln. Ob es heute zu einer Einigung kommt, ist fraglich. Bestenfalls können die Militärs ohnehin nur eine Entscheidung vorbereiten. Entschieden wird auf höherer Ebene.
Es geht um eine hoffentlich chaosärmere Nach-Boris-Zeit. In Großbritannien berät nämlich die konservative Partei mit der Wahl eines Nachfolgers für Parteichef und Premierminister Johnson. Den Job wollen insgesamt 8 Kandidatinnen und Kandidaten. Aus London Imke Köhler.
Als Favoriten werden Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak gehandelt, der durch seinen Rücktritt in der vergangenen Woche die Regierungskrise mit ausgelöst hatte. Heute Nachmittag kommen in einem ersten Wahlgang die Kandidaten weiter, die mindestens 30 Stimmen auf sich vereinigen können. In den kommenden Tagen scheidet in weiteren Wahlgängen dann jeweils die Person mit dem schlechtesten Ergebnis aus. Sind nur noch zwei Kandidaten übrig, touren die durchs Land und stellen sich der Parteibasis vor. Die stimmt danach ab und bestimmt so, wer Parteichef und Premier wird.
Dass US-Präsident Joe Biden den engsten Verbündeten der USA im Nahen Osten erst nach gut anderthalb Jahren besucht, das finden manche in Israel befremdlich bis beleidigend. Heute immerhin geht die Reise los, die Biden erst nach Israel und dann in die Palästinensergebiete führt und später auch nach Saudi-Arabien zu einer Konferenz arabischer Staaten. Katrin Brandt.
Gleich zu Beginn des Besuchs, schon am Flughafen, wollen die Israelis ihm ihre Raketenabwehrsysteme zeigen. Sie hoffen auf amerikanische Unterstützung, wenn es darum geht, Raketen oder Drohnen aus dem Iran abzuwehren. Biden wird sowohl den amtierenden Regierungschef Lapid als auch Oppositionsführer Netanyahu treffen, die beide im Wahlkampf stehen. Geplant ist auch eine Begegnung mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas. Die Beziehung zwischen den USA und den Palästinensern war unter Donald Trump abgebrochen worden. Der Umgang mit dem Iran, der von den USA und Israel als große Gefahr wahrgenommen wird, dürfte eines der wichtigsten Themen sein. Außerdem wird es darum gehen, wie Israel mit Unterstützung der USA seine Beziehungen zu den arabischen Staaten ausbauen kann, gegen den gemeinsamen Feind Iran. Biden hat großes Interesse daran, Israel zu unterstützen, möchte aber nicht in militärische Konflikte in dieser hochkomplizierten Region hineingezogen werden.
Gemeinsam stark. Das ist das Motto der diesjährigen Landessommerspiele Special Olympics, die heute in Mannheim starten. Am Abend gibt's die offizielle Eröffnungsfeier. Torben Degen.
Bei der offiziellen Eröffnung um 19 Uhr im Mannheimer Kapitoltheater werden die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper, Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz sowie Vertreter und Sportler der Special Olympics sein. Die Special Olympics sind die landesweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Bis zum 16. Juli werden rund 700 Athletinnen und Athleten in 11 verschiedenen Sportarten an den Start gehen. Zu den Wettbewerbssportarten gehören unter anderem Freiwasserschwimmen, Handball, Radfahren, Reiten oder Tennis. Außerdem wird es ein breites Rahmenprogramm sowie einen Athletenabend mit Disco geben. Neben den Sportlern beteiligen sich rund 300 freiwillige Helferinnen und Helfer mit und ohne geistige Behinderung an den Sommerspielen in Mannheim.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Nun zeigt mal, was ihr könnt. Das ist sehr kurz gefasst der Auftrag für heute an die wichtigsten Bundesministerien. Sie sollen jeweils ihren Plan dazu vorlegen, wie sie den Klimaschutz voranbringen wollen. Der formelle Anlass? Heute läuft die gesetzliche Frist für das Klimaschutz-Sofortprogramm ab. Offenbar gibt's darüber ziemlich viel Streit in der Bundesregierung und im Mittelpunkt steht vor allem ein Ministerium. Dazu die Meinung von SWR Berlin-Korrespondent Christopher Jennert.
Ideologiefrei. Ein Wort, das momentan häufiger fällt, gerade in den Reihen der Union. Und auch aus der FDP ist das häufiger zu hören. Gemeint sind damit Diskussionen um Atomkraft. Und gemeint sind damit natürlich immer die anderen, die einfach nicht von ihrer Ideologie loslassen können. Ob das nun stimmt oder nicht. Dabei könnte sich die FDP doch auch mal selbst hinterfragen, wie ideologiefrei sie wirklich ist. Beispiel Klimaschutz. Alle wissen, es muss mehr getan werden. Das merken wir jetzt gerade im Sommer vor allem wieder sehr deutlich. Es fehlt überall Wasser, es ist heiß und wir alle erinnern uns noch an die Katastrophe im Ahrtal im vergangenen Jahr. Und eigentlich sollte heute auch jedes wichtige Bundesministerium einen Plan vorlegen, wie das mit dem Klima klappen soll. Ganz im Fokus steht dabei das Verkehrsministerium mit Volker Wissing aus Rheinland-Pfalz. Er wird dringend mehr tun müssen, denn beim Verkehr ist kaum was passiert in letzter Zeit. Und da kommt dann doch wieder das Thema Ideologie ins Spiel. Die Partei nämlich, die anderen immer wieder ideologische Argumentationen vorwirft, kann sich beim Thema Klimaschutz offenbar selbst nicht so ganz davon lösen. Wissings FDP. Verbrennerverbot? Nee, wollen wir nicht. Tempolimit? Auf keinen Fall. 9-Euro-Ticket? Ja, war eine gute Idee, aber wie damit weitergeht, das wissen wir nicht. Und dann wird das doch schon ziemlich eng mit den Klimazielen. Was Wissing sich da einfallen lässt, wir dürfen gespannt sein.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.